Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Seit 2019 ist die Internet Gaming Disorder, also die Störung durch das Spielen von Internetspielen, neben der Glücksspielsucht als Krankheit klassifiziert. Es steht also fest, Computerspiele können süchtig machen. Problematisch ist das vor allem im Hinblick auf den Jugendschutz, denn auf diesem Gebiet fehlen bislang wirksame Präventionsstrategien. Ein erster Schritt ist die Bewertung des Suchtrisikos, das von einem Spiel ausgeht. Aber wie lässt sich entscheiden, ob ein Spiel süchtig macht oder nicht? Darum geht's in dieser Folge vom Kopfhörer. Zu Gast ist dazu Florian Rehbein. Als Professor lehrt und forscht er bei uns am Fachbereich Sozialwesen zu den Themen Suchthilfe und Suchtprävention. Gemeinsam mit einem Team aus ForscherInnen hat er ein Tool entwickelt, mit dem suchtfördernde Merkmale digitaler Spiele standardisiert erhoben werden können. Hallo Herr Rehbein.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht als zum Start die Frage nach der Relevanz des Themas. Computerspielsucht ist als Krankheit anerkannt, aber wie verbreitet ist das denn und wen betrifft das am meisten?
Ja, also man muss ja erstmal schauen, wie viele Menschen interessieren sich überhaupt für Computerspiele oder spielen die aktiv. Und das sind eine ganze Menge, gerade unter den männlichen Personen, aber auch unter weiblichen Personen ist es immer verbreiteter. Und im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter gehört das für männliche Personen relativ häufig zum normalen Freizeitverhalten dazu, auch Computerspiele zu nutzen. Ein gewisser Anteil von Personen, längst nicht alle, entwickeln dann eben erstmal so ein zeitlich intensives Spielverhalten. Das nennen wir exzessives Spielverhalten. Das geht so bei 4, 4,5 Stunden täglicher Nutzung los. So in etwa kann man sagen bei Jugendlichen. Und bedeutet dann eben, dass die Personen schon ja überdurchschnittlich viel erstmal Zeit mit Computerspielen verbringen. Das muss noch keine Probleme machen, macht es häufig auch gar nicht. Aber es gibt dann wiederum unter diesen, so kann man sich vorstellen, unter diesen Exzessivspielenden eben so ein paar Personen, die übertreiben es dann so weit, dass sie dann auch schon erste Beeinträchtigungen erleben. Da sprechen wir dann von einem riskanten Spielverhalten. Das heißt, die nutzen das Spielen vor allen Dingen vielleicht, um ihre Gefühle zu regulieren, wenn es ihnen schlecht geht, ja, drücken sich auch vielleicht so ein bisschen vor ersten alltäglichen Verpflichtungen durch das Spielen, nehmen auch vielleicht erste Konflikte in Kauf zugunsten des Spielens. Und wenn das dann einen gewissen Schweregrad erreicht, dann sprechen wir erst von einer Abhängigkeit. Dafür müssen also wirklich klinische Symptome einer Abhängigkeitserkrankung erfüllt sein, ganz ähnlich wie das auch bei anderen Suchterkrankungen ja festgestellt werden muss. Und das sind so, kann man sagen, so ungefähr 1,5 bis 1,5% der Bevölkerung in Deutschland, gehen wir so einfach davon aus, die das aufweisen im engeren Sinne. Und da gibt es aber nochmal einen Anteil eben von riskanten Spielen, die ungefähr so ja, 5% nochmal vielleicht ausmachen.
Okay, wie äußert sich denn so eine Computerspielsucht? Also inwiefern, was sind die Symptome und wie beeinträchtigt das die Menschen, die an so einer Sucht dann leiden, auch im Alltag?
Ja, also beeinträchtigt sind sie in erster Linie mal dadurch, dass sie zum Beispiel dann eben, wie ich das ja schon gerade beschrieben habe, erste Probleme in Kauf nehmen zugunsten des Spielverhaltens. Das ist so ein ganz klassisches Suchtkriterium auch. Das gilt auch für andere Suchterkrankungen, nennt sich auch Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen. Also Spielen in dem Fall ist den Personen so wichtig geworden, dass sie ja zum Beispiel Leistungseinbußen in Kauf nehmen, ja, zum Beispiel schlechtere Leistungen im Studium oder in der Arbeit unkonzentrierter sind oder vielleicht auch erste Konflikte haben mit dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin betreffend des Computerspielens. Hinzu kommt dann eben auch nochmal ganz häufig, dass sie ja so eine verhaltensbezogene Vereinnahmung erleben. Das heißt, das Spielen dominiert eigentlich alles andere. Ja, das heißt, die spielen halt so viel, dass andere Aktivitäten dabei zu kurz kommen. Auch Dinge, die vielleicht früher mal Spaß gemacht haben, die treten in den Hintergrund und werden praktisch aufgegeben. Das heißt, die Person versucht eigentlich so viel und so lange wie möglich Computerspiele zu nutzen. Und wenn alternative Beschäftigungsformen zum Beispiel verfügbar wären, dann würde eine solche betroffene Person sich dann eher immer für das Computerspielen entscheiden, weil das einfach für das Belohnungserleben so zentral geworden ist, ne? Ja, und das dritte Kriterium ist der Kontrollverlust. Also, dass die Person auch tatsächlich nicht mehr willentlich entscheiden kann, das Spielverhalten zu reduzieren, zu beenden, an bestimmten Tagen vielleicht gar nicht mehr zu spielen, auf bestimmte Spiele vielleicht komplett zu verzichten, über die Person die Kontrolle verloren hat. Das heißt, das ist dann der klassische Kontrollverlust. Wenn diese drei Kriterien zusammenkommen, also Kontrollverlust, Fortsetzung trotz negativer psychosozialer Konsequenzen und die verhaltensbezogene Vereinnahmung, also dieses zentralisierte, nur noch spielen wollen, dann sprechen wir im engeren Sinne von einer Abhängigkeitserkrankung, in diesem Fall eben von einer Computerspielstörung, wie sie jetzt heißt, im deutschsprachigen Raum oder eben auch umgangssprachlich Computerspielsucht.
Und sind jüngere Menschen dafür anfälliger als ältere Menschen? Also ich denke mal, das ist ja die Personen, die Computerspiele spielen, werden ja immer jünger.
Ja. Also ein exzessives Spielverhalten ist etwas, was man auf jeden Fall im Jugendalter auch verstärkt bemerkt. Also einfach zeitlich intensiv sich damit beschäftigen, dafür interessieren und begeistern. Und auch so ein bisschen riskantes Spielverhalten. Aber wenn wir jetzt im engeren Sinne die Abhängigkeit anschauen, da kann man jetzt nicht sagen, dass es ein reines Jugendphänomen wäre, sondern das ist dann etwas, das finden wir in ähnlichem Maße auch in älteren Populationen. Also zumindest bei jungen Erwachsenen ganz vergleichbar.
Und was sind die Spiele, die vor allem süchtig machen? Also ich meine, es gibt ja viele verschiedene Ego-Shooter, Rollenspiele. Kann man da sagen, die machen süchtiger als die anderen? Oder kann man sagen, alle Computerspiele sind Suchtgefahren?
Ja, vielleicht erstmal die letzte Frage. Also es ist relativ klar, dass es auf jeden Fall Spiele gibt, die vermutlich relativ unproblematisch sind, die also kein hohes Risikopotenzial haben. Typischerweise sind das Spiele, die relativ einfach strukturiert sind, wo es zum Beispiel eher so um Geschicklichkeitsanteil geht, die auch ein klares Ende haben, die ich quasi auch durchspielen kann. Und also ich sag mal so, Genre-Kategorie, sehr verallgemeinert gesprochen, denk Geschicklichkeitsspiele zum Beispiel, sind häufig eher unkritischer. Ne? Und jetzt kann man tatsächlich feststellen, dass es bestimmte Spieltypen gibt, die risikobehafteter sind. Das hat die Empirie auch klar gezeigt. Das heißt aber nicht, dass alle Spiele aus einem solchen Spielgenre jetzt quasi in jedem Fall hochgradig gefährlich sind, ja, oder riskant sind. Aber das trifft zum Beispiel auf die Spielform Online-Rollenspiel, Online-Shooter-Spiele und auch gibt auch ein bisschen Evidenz so zum Thema Echtzeitstrategie-Spiele. Gibt es auch Hinweise darauf, dass das sozusagen risikobehafteter ist. Aber das bringt uns natürlich nur ein Stück weit, ne? Weil wir dann natürlich noch nicht genau verstehen, warum ist das überhaupt so? Also warum sind bestimmte Spiele jetzt, die einem bestimmten Genre angehören, offenbar häufiger unter den Risikobehafteten? Das findet man im Übrigen ja dadurch raus, dass man jetzt erster Linie mal in Querschnittsuntersuchungen feststellt, dass Personen, die bestimmte Spieltypen bevorzugen, eben höhere Symptombelastung haben sozusagen. Ne? Also die Ursache-Wirkungsverhältnisse sind auch nicht ganz klar sozusagen zu ermitteln an der Stelle. Aber es scheint irgendwie verknüpft zu sein mit dieser Konsumentscheidung. Also bestimmte Spiele nutzen zu wollen, geht auf jeden Fall dann einher mit einer erhöhten Belastung offenbar. Und warum das so ist, das ist eben jetzt auch noch Gegenstand gerade intensiver Forschung.
Nun gibt es ja für Spiele schon Altersfreigaben, also diese Stempel zum Beispiel, die man auf den Verpackungen findet. Wird denn da noch nicht genug für den Jugendschutz gemacht?
Ja, also genau, das sind ja die, was Sie jetzt gerade beschreiben, sind ja diese USK, heißen die ja, ne, bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die Altersfreigaben, die durch die obersten Landesjugendschutzbehörden dann ja vergeben werden. Und ja, diese Alterskennzeichen sind auf jeden Fall natürlich eine Orientierung hinsichtlich wesentlicher Jugendschutzparameter. Also es ist ja nicht so, dass es nur Suchtkriterien sind, die jetzt irgendwie relevant sind, sondern natürlich geht es auch um sowas wie zum Beispiel Gewalt in Computerspielen, die auch dann sich entwicklungsbeeinträchtigend auswirken kann auf bestimmte Alterspopulationen. Von daher haben die natürlich schon eine Relevanz. Sie sind aber, also ich sag mal so, die freiwillige Selbstkontrolle in dem Bereich ist jetzt gerade erst dabei, sich diesem Thema so ein bisschen intensiver zuzuwenden. Ja, wir haben also jetzt schon die ersten Bewegungen in dem Bereich, dass es zum Beispiel auch zusätzliche Kennzeichen auf Spielen geben soll und auch schon gibt, wenn zum Beispiel Inline, also In-Game-Käufe möglich sind, dass auf sowas hingewiesen wird. Ja. Also es gibt schon erste Anstrengungen in dem Bereich. Was wir aber noch nicht haben, ist eine wirklich umfassende Bewertung möglicher spielstruktureller Merkmale in Spielen, die jetzt darauf schließen lassen, dass das Spiel für eine bestimmte Altersgruppe eigentlich nicht zu empfehlen ist, weil davon auszugehen ist, dass Personen in einem bestimmten Alter dieses Spiel nicht kontrolliert nutzen können, sondern sozusagen dieser Sogwirkung des Spiels vielleicht noch nicht, nicht genug entgegensetzen können und auch vielleicht noch nicht genug informierte Entscheidungen treffen können bezüglich bestimmter Dinge, wie zum Beispiel Ingame-Käufe, sodass dann dadurch eine Gefährdung besteht, im Hinblick sozusagen man spricht hier auch von Interaktionsrisiken in den Spielen, ne? Also Interaktion zwischen Spiel und Mensch in dem Fall, dass sich daraus eben Interaktionsrisiken ergeben für bestimmte Altersgruppen. Und das ist tatsächlich noch nicht in den Alterskennzeichen zumindest wirklich noch nicht so abgebildet, dass da wirklich alles berücksichtigt wird, was da eben zu berücksichtigen ist.
Und da setzt dieses Instrument an, was Sie gemeinsam mit Ihrem, mit dem Forschungsteam quasi entwickelt haben.
Das ist der Versuch dahinter, genau. Und der Versuch ist sozusagen hier mit einem, ja, möglichst tatsächlich standardisierten Instrument, mit größtmöglicher Transparenz auch, über die Bewertung verschiedener Kriterien, bei denen davon auszugehen ist, dass die eine Relevanz haben auch dafür, ob Menschen noch ein Spiel kontrollierter nutzen können oder eher nicht, eben zu einer Bewertung zu gelangen, wie hoch das Risikopotenzial eines Spiels ist im Hinblick auf die mögliche Förderung von ja, einer suchtartigen Nutzung, nenne ich sie jetzt mal, ne? Also einer solchen Computerspielstörung.
Und wie funktioniert dieses Instrument dann ganz konkret?
Ja, also das funktioniert so, das muss man sich vorstellen, das ist ein Fragebogen, den kann man ja auch quasi kostenlos herunterladen. Das ist im Rahmen einer Fachartikelveröffentlichung quasi mit als Attachment sozusagen veröffentlicht worden, ist also frei zugänglich im Open Access. Vielleicht kann man das ja im Rahmen dieses Podcasts verlinken für alle Interessierten,
auf jeden Fall,
wenn sie
ja
möchten. Und da kann man sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon machen. Das ist also so etwa, hat ungefähr 20 Seiten und man füllt, muss ich so vorstellen, man füllt einen Fragebogen aus, aber man bewertet dabei nicht einen Menschen sozusagen, sondern ein Computerspiel. Und dafür muss man dieses Computerspiel natürlich kennen. Ja, das ist die Voraussetzung. Ich kann ja nicht einen Fragebogen zu einem Spiel ausfüllen, das ich nicht kenne. Im besten Fall füllt es also eine Person aus, die zum einen ja, sich mit dem Instrument auskennt, also verstanden hat, wie dieses Instrument eben auszufüllen ist. Dazu ist wahrscheinlich eine kleine Schulung notwendig oder zumindest eine intensive Beschäftigung mit dem Instrument. Und das andere ist, dass die Person sich mit dem Spiel selbst auskennen muss und das auch nach Möglichkeit selbst gespielt haben sollte. Mhm. Und auch nicht nur so ein bisschen gespielt haben sollte, sondern tatsächlich den Spiele-Content erschlossen hat, auch ein bisschen länger gespielt hat, weil viele Spiele sich natürlich auch noch verändern. Also man kann jetzt nicht ein Spiel anspielen und sozusagen sicher sein, dass man jetzt alles gesehen hat, was relevant ist. Ne? Dafür muss man ein bisschen länger gespielt haben. Wenn man das gemacht hat, dann kann man eigentlich, also ich behaupte jetzt mal, jemand, der ein beliebiges Computerspiel gespielt hat und sich damit auskennt, ist in der Lage, diesen Fragebogen auszufüllen. Und da geht es über verschiedene Bewertungskriterien eben dahin, die dann aufsummiert werden, dass man zum einen einen Risikoscore ableiten kann für dieses Spiel. Ja? Und man kann auch dann basierend auf der Bewertung verschiedener Einzelkriterien nochmal spezifisch schauen, was ist denn sozusagen eine Mindestaltersfreigabe für dieses Spiel, die sich jetzt aus diesen spezifischen Merkmalen eben ableiten lässt.
Und das ist im Tool quasi auch vorgegeben. Also ich kann diese Checkliste durchgehen und habe dann auch schon Vorschläge von diesem Instrument, von dem Fragebogen, der dann sagt, wenn das und das gegeben ist, dann ist das und das Alter oder die und die Altersfreigabe sinnvoll oder nicht? Oder wie funktioniert das?
Genau, also Sie bekommen einen Risikoscore zum einen und Sie bekommen ein empfohlenes Mindestalter, das Nutzer dieses Spiels eben haben sollten. Und das kann sozusagen auch auf Basis von Einzelkriterien sein. Sie können sich das so vorstellen, da ist zum Beispiel ein Kriterium drin, da geht es um die Frage der Monetarisierung, also inwieweit ich Geld ausgeben kann für das Spiel. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel Geldausgaben in unbegrenzter Höhe möglich sind in dem Spiel, führt das eben zu einer entsprechend höheren Alterseinstufung. Alleine schon aufgrund dieses Einzelmerkmals. Ja. Dann mögen sozusagen andere Merkmale gar nicht problematisch sein, aber dieses eine Merkmal schlägt dann eben an der Stelle so stark aus, dass man sagt, dieses eine Merkmal ist für eine bestimmte Altersgruppe gar nicht geeignet. Und das ist ja die Idee dahinter. Also ein Spiel quasi, wenn man so möchte, auseinanderzunehmen, also hinsichtlich verschiedener Bestandteile wirklich genauer zu betrachten, um mhm. dann zu einer Bewertung zu gelangen.
Und für wen ist dieses Tool jetzt gedacht? Das ist, also es ist die Idee dahinter, wir stellen es ins Netz und Eltern können, bevor sie ihrem Kind quasi ein Spiel kaufen, erstmal, okay, die müssen dann ja tagelang erstmal zocken, bevor sie sich mit dem Spiel dann auskennen. Und die können dann diesen Fragebogen durchgehen oder für welche gesellschaftlichen Institutionen ist das vielleicht auch gedacht?
Ja, also das, was Sie jetzt beschreiben, ist natürlich theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Ja, ich denke auch, ja.
Also das, ich meine, es gibt sehr engagierte Eltern und ich bilde mir auch immer ein, dass ich ein engagierter Papa bin. Aber dass ich jetzt von jedes Spiel meines Sohnes sozusagen, wahrscheinlich würde ich das sogar machen, weil ich das beruflich mache. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Väter, die das machen würden später, wenn mein Sohn dann anfängt, Computerspiele zu spielen. Aber das kann man, glaube ich, jetzt von, sag ich mal, einem durchschnittlichen Elternteil nicht unbedingt erwarten, sich ein aktuelles Research Paper runterzuladen, einen solchen Katalog dann anzuwenden. Das ist natürlich jetzt nicht sehr praktikabel und sehr zeitaufwendig, wie Sie schon selbst sagen, ne? Abgesehen davon ist ja gerade das Problem, dass viele Eltern auch gar nicht die Spiele so gut kennen, die ihre Kinder nutzen. Das ist ja nicht die Regel. Gibt es natürlich auch, ne, dass Väter oder Mütter mit ihren Kindern auch gemeinsam die Spiele spielen. Aber ich glaube, die häufigere Konstellation ist, dass die Jugendlichen ihre eigenen Games zocken sozusagen und die Eltern eigentlich diese Spiele vielleicht mal kurz so sehen oder ungefähr wissen, was ist das, wie sieht das ungefähr aus, weil sie dem Jugendlichen mal über die Schultern schauen. Aber im Grunde wissen sie nicht so richtig, was macht er da eigentlich? Was passiert in diesen Spielen eigentlich? Ja, irgendwie bunte Flackereffekte, irgendwelche Sachen, irgendwelche Kämpfe, die da stattfinden vielleicht. Aber was da genau, was da jetzt auch gerade das ist, was den Jugendlichen fasziniert, ist ja gar nicht für die Eltern häufig so richtig zu verstehen. Aber daraus jetzt abzuleiten, ist ja super, wenn sie jetzt sozusagen die RCCG ausfüllen, ist, glaube ich, unrealistisch. Ne?
Viel verlangt auf jeden Fall.
Sehr viel verlangt und ist auch nicht die Intention oder sagen wir mal die leidtragende Motivlage gewesen, warum wir das Instrument entwickelt haben, sondern das ist tatsächlich jetzt ein Instrument, was natürlich zum einen für die Forschung jetzt erstmal ein Beitrag sein soll, also ein nächster Step sein soll. Wir hatten vorher schon Beschreibung durchaus, das sind, wir sind jetzt nicht die Ersten, sondern es gibt schon eigentlich seit, kann man sagen, 2007 kann man sagen, seit 2007 gibt es so die ersten Paper international, diese Systeme angerissen haben, die gesagt haben, es gibt doch irgendwie so die Notwendigkeit einer Taxonomie von irgendwelchen Dimensionen in den Spielen, die relevant sein könnten. Es gibt da auch abstraktere Beschreibungen dazu, was da irgendwie relevant sein könnte. Das hat aber immer ein gewisses Abstraktionslevel behalten. Also ne, es wurde dann irgendwie gesagt, ja, das könnte zu tun haben damit, wenn man Geld in den Spielen bezahlen muss. Oder wenn man so soziale Bindungen in den Spielen eingeht und soziale Verpflichtungen eingeht in den Spielen. Also andere wollen, dass ich mit ihnen spiele und dadurch komme ich quasi in den Sog rein, immer wieder Zeit mit dem Spiel verbringen zu wollen. Das wurde alles schon so angerissen durchaus und auch beschrieben, aber noch nicht in der Konsequenz wirklich mal explizit im Sinne von Kategorien, die wirklich als Bewertungskategorien geeignet sind. Und das war die Idee hinter der RCCG, das mal zu versuchen. Ja, auch mit der Gefahr, sag ich mal, dass da Dinge vielleicht auch noch unvollständig sind. Da wird mit Sicherheit so sein, dass wir bestimmt noch ein oder zwei wichtige Kriterien vielleicht gar nicht gesehen haben. Oder dass vielleicht ein Kriterium in der RCCG drin ist, was eine geringere Relevanz hat als andere. Aber die Idee war eben, dass man überhaupt erstmal einen Versuch macht, einer solchen Beschreibung, um zum Beispiel auch Jugendschützer, ne? Also im Jugendmedienschutz ein Tool an die Hand zu geben. Vielleicht auch für die Präventionsarbeit mit Jugend kann ich mir das auch gut vorstellen. Also wenn zum Beispiel jetzt Sozialarbeitende sagen, wir machen mal ein Projekt zum Thema Computerspiele und wir wollen mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen über Spiele, aber auch durchaus über das mögliche Gefahrenpotenzial. Ja, aber beides eben zu behandeln. Einerseits, was fasziniert mich daran, aber es sind auch die Risiken. Das muss man ja mal beides betrachten. Mhm. Das hat ja mal positive und negative Seiten, auch für die Konsumenten. Und das kann man natürlich, diese Facette der negativen Seiten, die kann man natürlich mit so einem Instrument auch durchaus mal abbilden. Also Jugendliche dazu bringen, selber mal solche Spiele zu analysieren und selber festzustellen, da sind ja bestimmte Merkmale drin, die sind mir noch gar nicht so bewusst gewesen, aber die sind wirklich drin und die üben auch eine verhaltensverstärkende Wirkung auf mich aus. Also die bilden so eine Art Sog, der mich auch immer wieder in das Spiel reißt sozusagen. Ja. Das ist ja eine Sache, mit der man auch pädagogisch arbeiten kann oder auch suchtpräventiv arbeiten kann.
Das ist dann wahrscheinlich auch sinnvoller, als einfach nur Verbote auszusprechen. Weil wenn ich jemandem erkläre, warum das nicht gut ist und er das auch versteht und einsieht, ist es ja besser, wenn einfach nur draufsteht, das ist für dich nicht.
Das ist ja sowieso die Basis, ne? Also jeder Gesprächsführung auf Augenhöhe bedeutet ja erstmal, dass ich jetzt erstmal nicht bewerte oder abwerte oder jemandem einfach sage, pass auf, du spielst zu viel und du spielst womöglich da totalen Blödsinn, lass das doch mal sein. Sondern dass man erstmal Interesse daran hat, zu verstehen, warum eine Person überhaupt Spaß mit so einem Spiel hat. Und ich glaube, egal wen Sie jetzt fragen würden, jede Person, die Computerspiele nutzt, kann Ihnen gute Gründe nennen, warum sie das gerne macht. Ja, was sie da reinzieht in die Spiele. Und das muss man natürlich irgendwie auch, da muss man auch bereit sein, da in so einen Dialog einzutreten, das erstmal wirklich verstehen zu wollen, erstmal auch ergebnisoffen zu fragen, was fasziniert dich an den Spielen? Und gleichzeitig, ja, ist es natürlich trotzdem so, dass die Spiele auch gewisse Merkmale aufweisen können, längst nicht alle, aber manche eben, die auch kritisch zu bewerten sind, weil sie letztlich manipulativ sind, weil sie Menschen dazu bringen sollen, letztlich vielleicht mehr so viel Zeit mit einem Spiel zu verbringen, wie das vielleicht auch nicht mehr gesund sein kann, um ein Beispiel zu nennen. Oder so viel Geld für ein Spiel auszugeben, wie es eigentlich aus Sicht der Person vielleicht auch gar nicht mehr gerechtfertigt ist. Und das kann man natürlich dann, wenn man über diese Merkmale spricht, also über die positiven wie auch die negativen Merkmale, was sie mit dem Menschen dann jeweils machen können, kann man da natürlich in einen guten Dialog kommen.
Das ist jetzt vielleicht ein guter Sprung in das Vorgehen zur Entwicklung dieses Instruments. Sind Sie da in den Dialog mit Spielern gegangen oder haben Sie selber gespielt und war das viel Selbstversuch? Oder wie erarbeitet man so einen Fragebogen, so ein Tool?
Ja, das war tatsächlich im Grunde genommen schon so, wie Sie beschrieben haben. Also zum einen haben wir, das war um 2007 tatsächlich auch herum, haben wir damit angefangen, also schon eine Weile her, wo wir die ersten Zahlen hatten aus großen Jugendbefragungen. Das war damals am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover, wo große Jugendschülerbefragungen stattgefunden haben und festgestellt haben, einfach, es gibt einen gewissen Anteil von Jugendlichen im Alter von durchschnittlich 15 Jahren, die Kontrolle über Spielverhalten verloren haben, die einfach eine exzessive Nutzungszeit aufweisen. Und dann haben wir festgestellt, bestimmte Spiele, die nutzen, sind häufiger eben verknüpft auch mit einem problematischen Spielverhalten. Und deswegen, weil das damals tatsächlich World of Warcraft zum Beispiel war, oder damals auch, es kennt bestimmt heute niemand mehr, Metin 2, das ist auch ein Online-Rollenspiel gewesen, ja, sagt, glaube ich, heute niemand mehr was, aber damals waren das so die, ja, zwei große Namen in dem Bereich der Online-Rollenspiele. World of Warcraft kennt, glaube ich, auch heute noch jeder sozusagen. Und dann sind wir auch mit den Online-Rollenspielen damals gestartet. Wir wollten erstmal verstehen, was ist da drin? Was macht das mit den Spielenden? Und haben dazu tatsächlich Spielanalysen durchgeführt. Haben dazu quasi Masterarbeiten vergeben, auch im Rahmen des Forschungsprojektes. Und das haben wir aber immer weiter ausgebaut. Also wir haben dann immer mehr Spielgenre einbezogen, haben dazu ein kleines Forschungsprojekt beantragt, haben dann Spielanalysten quasi auch direkt beschäftigt, also Personen, die für uns die Spiele spielen, die auch laut denken sollen, während sie spielen. Also sie sollten aussprechen, was für Gedanken sie gerade im Kopf haben. Und wir haben dann auch immer mehr Spiele ausgewertet, das auf weitere Genre übertragen und haben dann weitere Qualifikationsarbeiten vergeben, nochmal spezifischer auch zu den ersten Kategoriesystemen, die dann so entstanden sind. Und dadurch ist das so, man muss sagen, es war so ein Beiboot, ne? Es war nicht unser Hauptprojekt, in unserem, auch unserem Forschungsprojekt damals gewesen, aber wir haben das immer so mitlaufen lassen. Und daraus hat sich dann, dann auch nochmal durch einen Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, die dann auch nochmal konkreteres Instrument brauchten, hat sich dann immer mehr sozusagen die ja jetzt aktuelle Version der Risk Characteristic Checklist for Games, so heißt sie ja, die RCCG, eben herausgebildet. Also es war quasi ein lernendes Projekt und wir hatten auch mal ein bisschen empirische Daten uns dazu angeschaut, ob man auch eine gewisse Vorhersagekraft hat, also ob gewisse Einzelmerkmale dann auch eine Relevanz haben, eine prognostische. Da gab es dann auch erste ermutigende Befunde hinsichtlich der großen Merkmale, also gerade was so die Hauptthese anbelangte, dass die Komplexität des Belohnungssystems im Spiel offenbar eine Rolle spielt, auch für die Bindungswirkung. Und dadurch, ja, jetzt haben wir es quasi mal endlich nach wie vielen Jahren? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind das jetzt gewesen?
18, wenn es 2000.
Ja, ja, 18 Jahre, das ist schon eine ganz schöne Strecke, ne? 18 Jahre immer so ein bisschen an was arbeiten und dann mal irgendwie mal endlich mal ein Paper dazu machen. Das habe ich so auch noch nicht in meiner Karriere gehabt, aber jetzt war mal so der Zeitpunkt, es einfach mal zu veröffentlichen. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also die Spiele verändern sich ja weiterhin, ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, was wir da entwickelt haben. Aber wir haben mal unseren Hut sozusagen in den Ring geworfen und wollen jetzt mal gucken, vielleicht, dass andere dieses Instrument auch mal anwenden, auch in der Forschung, vielleicht Ideen nochmal für Weiterentwicklung auch sich daraus dann ergeben. Das ist so die Idee. Weil diese Forschungsdebatte doch sehr auf der Stelle getreten hat. Also es ist nicht viel passiert. Ich hatte ja erwähnt, diese ersten Taxonomien seit 2007, die dann sozusagen vorgeschlagen wurden. Und dann hat man sich wenig um dieses Thema gekümmert. Also wenn man sich die internationale Forschungslage dazu anschaut, das ist schon desaströs. Also wir haben ganz gute empirische Evidenzlage dazu, dass offenbar bestimmte Spiele abhängiger machen als andere. Das ist ziemlich klar, dass es so ist. Aber wir wissen nach wie vor eigentlich nicht so richtig, warum. Und wir wissen auch nicht so richtig, wie wir das im Sinne einer Risikoprognose bewerten sollen. Das ist ja ein Dilemma. Wie Sie ja schon, die haben ja im Intro ja eigentlich schon alles gesagt. Ja, wir haben eine relativ neue Suchtdiagnose. Und jetzt haben wir da ein Verhaltensangebot, die Computerspiele, die teilweise eben ab 3 Jahren freigegeben sind. Ja, wie bringt man das zusammen? Ja, also ein potenziell süchtig machendes Konsummittel und eine Altersfreigabe ab 3 Jahren ist irgendwie schwierig, direkt so zusammenzubringen. Also brauchen wir ja irgendwie eine gute Begründung dafür, warum bestimmte Spiele auch für bestimmte Altersgruppen durchaus in Ordnung sind.
Also kann man sagen, dass es ein Aufschlag im Bereich der Grundlagenforschung eigentlich ist, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon ein bisschen zu überheblich ist, das zu sagen. Also ein bisschen hat es auf jeden Fall einen Grundlagenforschungscharakter, aber es ist natürlich auch sehr anwendungsbezogen, ganz klar, ne? Also ich meine, es ist ja dabei ein handhabbares Instrument herausgekommen. Aber dieses Instrument beinhaltet natürlich für sich genommen auch eine Theorie dazu, wie Computerspielabhängigkeit mitbedingt wird auf Produktebene. Also das Produkt alleine ist ja nicht etwas, was Menschen süchtig macht. Ja, das wissen wir in anderen Bereichen auch. Sondern natürlich spielt der Mensch auch eine Rolle, der das Spiel spielt. Und das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Aber das Spiel hat auch einen Beitragswert. Ja, wenn es keine Computerspiele gäbe, gäbe es auch keine Computerspielsucht. Ja, und es muss also irgendwie mit in diese Risikobewertung mit einfließen. Das ist ja die Idee dahinter.
Ist denn der Fragebogen aufgenommen worden aus dem Bereich des Jugendmedienschutzes oder vielleicht auch aus dem Bereich der Spielentwickler ja auch? Also ich meine, für die muss das ja auch interessant sein, weil sie ja auch eine gewisse moralische Verantwortung haben, wenn man sowas auf den Markt bringt, oder nicht?
Ja, also ich habe versucht, dafür auch Werbung zu machen, durchaus. Ich war auch auf der Gamescom, auf der letzten, habe auch ein bisschen mit Spieleentwicklern gesprochen. Ich habe auch einigen die RCCG in die Hand gedrückt und gesagt, hier, schaut euch das doch mal an. Aber es ist natürlich immer so, man kommt natürlich auch aus unterschiedlichen Welten, muss man ja auch sagen, nicht? Ich selber entwickle ja keine Computerspiele und die Interessenlage ist natürlich auch eine andere. Also jemand, der ein Computerspiel entwickelt, muss sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kriege ich das Geld wieder rein, ja, für meine Entwicklungskosten und wie kann mein Unternehmen auch wirtschaftlich Bestand haben. Und da geht es natürlich dann auch darum, ein Spielerlebnis zu bieten, was ja auf dem Markt auch Chancen hat. Und ich will jetzt nicht den Entwicklern unterstellen, dass solche Überlegungen da keine Rolle spielen, also wie man vielleicht auch eine gesundheitliche Nutzung fördern kann oder dafür Sorge tragen kann, dass das Spiel eben nicht in problematischer Weise genutzt wird. Ich kann nicht sagen, dass das jetzt Entwicklern nicht durch den Kopf geht, aber es ist ja, sage ich mal, nicht das Zielführende, worüber man nachdenkt, wenn man jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringt, was eben Erfolg haben soll. Und ja, das ist die große Frage, wie man da den Dialog nochmal vielleicht stärken kann und verbessern kann.
Ja, und da wird dieser Fragebogen ja im besten Falle zu beitragen, dass er eben vielleicht auch eine Grundlage für eine Diskussion gibt.
Das wäre auf jeden Fall zu hoffen, ne? Und wäre schön, wenn das passieren würde.
Ist denn das Projekt für Sie jetzt abgeschlossen oder dieses Thema? Oder Sie sagten ja selber, okay, die Spiele entwickeln sich weiter, irgendwann ist das vielleicht alles nicht mehr so up to date. Bleiben Sie da am Ball oder suchen Sie sich das nächste Thema, um salopp zu sagen?
Na, also ich suche mir irgendwie immer so nächste Themen, aber dieses Thema ist mir schon ans Herz gewachsen, alleine weil ich mich damit auch schon lange beschäftige. Aber es lief eben auch immer so mit, ne? Es war nie mein zentrales Forschungsthema. Ich kann mir gut vorstellen, also beziehungsweise ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich nichts mehr dazu mache, ja. Aber ich warte jetzt natürlich auch erstmal ab. Wir haben die RCCG jetzt erst im Mai veröffentlicht, letzten Jahres. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, inwieweit wird das jetzt weiterentwickelt, auch von anderen, ne? Also es ist ja nicht sozusagen unsere alleinige Aufgabe, sondern es soll ja auch im Sinne der Scientific Community durchaus jetzt Leute geben, die sich auch kritisch mit unserem Instrument erstmal beschäftigen dürfen, die vielleicht auch sagen können, das gefällt uns daran aber mal gar nicht oder wir haben jetzt mal eine Studie durchgeführt und dieses Merkmal funktioniert nicht gut oder das müsste man so weit verbessern oder wir haben noch mal Vorschläge für eine weiterentwickelte RCCG. Das wäre natürlich total toll. Das wäre eigentlich das, was ich mir am ehesten wünschen würde, wenn das jetzt sozusagen also eine Anregung dazu geben würde, dass auch andere sich auf den Weg machen, hier einen Beitrag zu leisten, weil wir sind da ja immer noch total am Anfang, das wirklich zu verstehen. Und so kann es ja nicht bleiben. Also ist ja unbefriedigend, ne? Glaube ich, für alle Beteiligten, ne?
Im besten
Eine
Fall.
Suchtdiagnose zu haben und dann ein Produkt, was aber für Kinder und Jugendliche weiterhin zugänglich gemacht werden soll. gleichzeitig will ja auch niemand, dass irgendwie Spiele dann plötzlich nur noch für Erwachsene sind. Das kann ja auch nicht im Interesse von irgendjemandem sein, dass man sagt, alle Spiele jetzt ab 16 oder ab 18. Und wenn man das eben nicht möchte, dann muss man das auch begründen, warum man das nicht möchte. Muss man sagen, hier, es gibt aber Unterschiede, wir müssen differenzieren. Computerspiel ist nicht gleich Computerspiel. Und da muss ich das aber auch wirklich können. Da muss ich das auch empirisch geleitet machen können. Und wenn ich das nicht kann, habe ich ein Argumentationsproblem an der Stelle.
Ja. Inwiefern spielt das denn eigentlich bei Ihnen in der Lehre auch eine Rolle, bei uns an der FH Münster? Bringen Sie den jungen Studierenden diesen Fragebogen, dieses Tool auch näher und stellen Sie das vor in Vorlesungen, Seminaren?
Ja, ich bin jetzt tatsächlich endlich auf die Idee gekommen, das zu machen. Also ich habe das, so noch nicht gemacht. Also ich habe das zweimal erwähnt im Rahmen eines Suchtseminars, was ich natürlich auch mache, wo es aber dann eben um alles Mögliche geht. Da geht es nicht um Gaming, da geht es auch um Glücksspiel und da geht es um Alkohol und so weiter. Also diagnostische Kriterien und verschiedene Risikokonstellationen, die eben Suchterkrankungen wahrscheinlicher machen. Das ist so eine Art Basisseminar. Da wurde sozusagen das Thema Gaming Disorder mitdiskutiert und die RCCG auch mal so angeschnitten. Also so nach dem Motto, die gibt es, aber auch nicht viel mehr als das. Jetzt ist tatsächlich im kommenden Semester ein Seminar von mir geplant, Schwerpunktseminar zum Thema Gaming Disorder, wo auch die RCCG einen besonderen Stellenwert kriegen soll. Also die Studierenden sollen dann tatsächlich selber Spielanalysen durchführen. Und auch, die Prüfungsleistung steht letztlich im Computerspielen, könnte man jetzt ein bisschen salopp sagen, aber
das auch nicht schlecht.
Hätte man als Boss sagen können, ey, bei mir macht ihr, eure Prüfungsleistung besteht darin, dass ihr Spiele spielt, aber dann geht's, die sind natürlich dann enttäuscht, wenn sie hören, es geht nicht darum, wie gut ihr Spiele spielen könnt, sondern wie gut ihr in der Lage seid, das zu analysieren. Also wie ihr es auseinandernehmen könnt anhand der RCCG und dazu eben auch nochmal einen Bericht zu schreiben über eure Spiele.
Also das reflektiertes Zocken quasi.
Reflektiertes Zocken und Auseinandersetzung letztlich mit den Strukturmerkmalen, die dann eine Bindungswirkung entfalten. Man könnte ja vielleicht auch nochmal ergänzend hinzufügen, das habe ich noch gar nicht gemacht, dass die RCCG ja auch ein bisschen den Anspruch hat, mögliche Schutzfaktoren in Spielen abzubilden. Also es ist durchaus auch ein Teil in der RCCG enthalten, wo ja protektive Merkmale in Spielen aufgenommen werden können. Also wenn zum Beispiel Warnhinweise gegeben werden, ja, nach dem Motto, du spielst schon 2 Stunden, willst du nicht mal eine Kaffeepause machen oder so, lass doch mal für heute sein, 2 Stunden ist doch gut, spiel doch morgen wieder oder sowas könnte man ja machen, ne? Welche Wirkung das jetzt hat oder wie effektiv das ist, sei mal dahingestellt. Aber wir hatten schon den Anspruch, auch in der RCCG solche Sachen mit abzubilden, um zu sagen, hier, das liegt jetzt auch alles auf dem Tisch. Und jemand, der jetzt zum Beispiel im Jugendmedienschutz so ein Spiel bewerten soll, kann am Ende sagen, ich habe hier einen Risikoscore, ich habe eine empfohlene Alterseinstufung und ich habe aber auch nochmal die Schutzfaktoren hier liegen, also Schutzfaktoren bzw. protektive Merkmale im Spiel, die vielleicht eher sogar Bindungen, also die sozusagen kontrollierte Spielen fördern sollen. Man kann das alles zusammen mal nehmen und nochmal diskutieren, bei welcher Altersbewertung kommen wir jetzt raus zum Beispiel. Ne? Das ist die Idee.
Spannend. Also es bleibt ja auch spannend.
Ja.
Super spannendes Thema. Ich denke mal, vielleicht haben wir auch nicht zum letzten Mal dazu zusammengesessen. Sie sagen ja selber, der Ball ist ins Rollen gebracht. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Und vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr schon wieder zusammen und unterhalten uns nochmal über das Thema. Sehr spannend.
Kann gut sein. Also sehr gerne komme ich auch nochmal wieder, wenn ich nochmal wieder was zu erzählen habe, auf jeden Fall.
Da gehe ich schwer von aus. Also Sie forschen und lernen ja zu einem sehr spannenden Gebiet. Ich denke mal, da wird sich vielleicht ja auch ein anderes Thema finden. Schauen wir mal. Ich entlasse Sie aber nicht, ohne Ihnen die von mir schon im Vorgespräch angekündigte Abschlussfrage zu stellen. Der Kopfhörer, so heißt unser Podcast ja, deshalb stellen wir zum Ende immer die Frage, wann hatten Sie zuletzt einen Kopfhörer auf und was kam da raus? Und Spiele-Sounds zählen an dieser Stelle nicht.
Das ist immer die Abschlussfrage.
Das ist die Abschlussfrage, genau.
Ah, okay. Ja, die kann ich relativ eindeutig beantworten. Und zwar war das mein Lieblingspodcast. Ich selber bin auch ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer, allerdings beschränkt sich das auf Sag mal du als Physiker. Ein Podcast, den ich nur sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, darf man Werbung machen an der Stelle?
Auf jeden Fall, ne? Ja, sicherlich.
Ja, also ein fantastischer Podcast, inzwischen in der 11. Staffel. Ich bin immerhin bei Staffel 10 schon angelangt, selber sozusagen, was meine Hörleistung angeht. Das höre ich immer sehr gerne bei so monotonen Aktivitäten, wie zum Beispiel Gemüseschnippeln für die Familie oder sowas. Da mache ich dann immer den Kopfhörer, setze ich mir den auf und dann höre ich mir mal einen Physiker-Podcast an.
Okay, Physiker ist ja doch eine andere Fachrichtung, als Sie selber sind. Woher kommt da das Interesse? Oder sind die Themen da eher alltagsnah und breit gestreut?
Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Jungs machen das einfach super. Also das sind alltagsnahe Themen zum Teil, aber auch teilweise mal abstraktere Themen. Es mischt sich. Also es kann sehr so, kann Richtung Küchenphysik gehen, ja. Wie funktioniert der eigene Kühlschrank? Und kann aber auch sehr abstrakte Themen beinhalten, ja, hinsichtlich quantenphysikalische Phänomene. Und sie schaffen es aber eigentlich immer, es einem so zu beschreiben, dass man in der Lage ist zu verstehen, auch als Nichtphysiker. Und ich habe ja auch nicht Physik studiert, aber ich glaube, wenn ich nochmal ein zweites Studium hätte machen können, wäre das vielleicht sogar Physik geworden.
Oh, okay, dann scheint er ja zu catchen. Alles klar. Also ich habe ihn schon auf meine To-Hear-List
Ja.
gestellt. Ich hoffe, viele andere haben das jetzt auch getan. Vielen Dank, dass Sie da waren
Sehr gerne.
und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
Das war's mit der Folge für heute, aber die nächste ist schon in Arbeit. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns doch gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.